war irgendwie so im vierten Semester oder so. Ich habe wirklich keine Ahnung von Wirtschaftsprüfungen, nicht sicher, ob sie da Spaß haben werden an mir. Und da hat sie nur gelacht und gesagt, ist kein Problem, Herr Prüm, kommen Sie mal, den Rest lernen Sie bei uns vor Ort. Und das war in der Tat so. Man lernt es beim Arbeiten.
Also wir verbringen eben nicht mehr den Tag damit, 200 Belege abzustimmen, sondern eben solche Tätigkeiten werden durch die entsprechenden Tools übernommen. Das hilft uns, mehr ins Gespräch auch mit dem Mandanten zu kommen.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Hanna und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen. Ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Johanna, du bist Senior Managerin im Bereich Audit Industrial Services und Dietmar, du bist Assurance Lead und Mitglied der Geschäftsführung von PwC Deutschland. Erstmal herzlich willkommen im Podcast. Was denken denn eigentlich eure Familienmitglieder, was ihr bei PwC macht?
Also meine Familie kann mit PwC durchaus was anfangen, vor allem weil mein Onkel und seit kurzem auch mein kleiner Bruder tatsächlich bei PwC tätig sind, wenn auch in einem ganz anderen Bereich. Was es dann konkret heißt, als Wirtschaftsprüferin tätig zu sein, ich glaube, das wissen sie nicht so richtig. Steuerberaterin ist da etwas greifbarer, weil da eben ja auch mehr persönlicher Bezug zu besteht. Aber das ist ja eigentlich nicht mein Tätigkeitsschwerpunkt. Von daher beschränkt sich das Wissen, glaube ich, auf viel Telefonieren mit dem Mandanten und durch das saisonale Geschäft etwas mehr Arbeit im Winter als im Sommer.
Ich glaube, sehr, sehr ähnlich, nur dass keiner von meiner Familie noch bei PwC dazu arbeitet. Also insofern gibt es da einen kleinen Unterschied. Aber erstmal, ja, sie fangen mal mit PwC an, sind auch tatsächlich stolz immer auf mich gewesen, dass ich bei PwC war. Aber ich glaube wirklich, was damit anfangen, was da hinter einer Wirtschaftsprüfung oder der Wirtschaftsprüfung steht, ich glaube, das war immer ein schwieriges Thema. Ich habe es meiner Mutter gefühlt 10-mal erklärt und es war immer wieder mehr oder weniger ein Start von vorne, was aber nichts mit meiner Mutter wahrscheinlich zu tun hat, sondern mit der Art und Weise, wie ich es erklärt habe. Mittlerweile gelingt es mir sehr viel besser und insofern können sich die meisten der Familie ganz gut was darunter vorstellen. Ansonsten, Johanna, wie bei dir, meine Kids oder unsere Kids haben auch immer nur gesagt, aha, alles klar, telefonieren, unterwegs sein und in Meetings und insofern ähnliche Wahrnehmung dann bei meinen näheren Verwandten.
Sehr schön, vielen Dank. Was würdet ihr denn sagen, was macht ihr wirklich bei PwC?
In meinem Fall ist es ja tatsächlich so, du hast es ja gerade eben schon gesagt, dass ich jetzt nach vielen Jahren dann auch tatsächlich in der Geschäftsführung bei PwC sein darf. Macht einen Heidenspaß, ist aber tatsächlich auch an der Stelle etwas, was unheimlich viele Themen mit sich bringt. Genauso wie unsere Mandanten sich an der Stelle gerade im Wandel befinden, in der Transformation, ist das Gleiche für uns ja auch der Fall. Das heißt, auch wir müssen uns entsprechend anpassen und verändern. Und das geht quer durch den Gemüsegarten, fängt natürlich mit unseren Mitarbeitenden an. Ganz wichtige Prio Nummer 1, dass wir da eine ganze Menge machen, weil das letzten Endes unser Erfolgsrezept auch ist. Geht aber dann auch weiter in andere Themen wie Technologie oder auch tatsächlich verschiedene Service-Modelle, die wir da entsprechend implementieren und einsetzen. Gibt globale Themen, deutsche Themen und all das muss irgendwie jongliert werden und das sind so die Themen, die momentan meinen Arbeitsalltag maßgeblich beeinflussen.
Super, vielen, vielen Dank für diese ersten Einblicke. Ich bin schon ganz gespannt, was wir dann heute noch zutage fördern werden an spannenden Insights. Johanna, du bist Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin. Welches Examen fandest du eigentlich schwieriger?
Das ist eine ziemlich fiese Frage, weil ich glaube, auf die Frage gibt es keine gute Antwort. Ich glaube, beide Examen haben ihre Herausforderungen, ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Das WP-Examen ist einfach viel, viel breiter gefächert, als es der Steuerberater ist, weil eben einfach auch viel, viel mehr Themen mit abgegriffen werden. Es besteht ja auch aus mehreren Modulen. Der Steuerberater dagegen besteht eben nur in Anführungszeichen aus 3 Klausuren. Deswegen kann man, glaube ich, beide Examen gar nicht vergleichen bei der Frage, welches ist schwerer. Ich glaube, beide sind herausfordernd. Letztlich ist es auch so ein bisschen die Frage, wo man seinen eigenen Schwerpunkt sieht. Ich habe eher durch Zufall auch beide Examen gemacht. Ich bin jetzt eher als Wirtschaftsprüferin als Steuerberaterin tätig.
Vielen Dank für diese sehr diplomatische Antwort. Ihr habt auf jeden Fall meinen größten Respekt. Ich habe hier schon mit einigen WirtschaftsprüferInnen und SteuerberaterInnen gesprochen und weiß, dass diese Examen sehr, sehr schwierig sind, aber wie man ja sieht, trotzdem machbar sind. Dietmar, du bist neben deiner Rolle in der Geschäftsführung von PwC ebenfalls ursprünglich Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Bei dir sind deine Examina, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, aber schon ein bisschen länger her. Könnt ihr bei euch im Team Unterschiede im Mindset der verschiedenen Generationen an WirtschaftsprüferInnen feststellen?
Danke, sehr charmant, dass du mich daran erinnerst, dass das bei mir schon ein paar Jahre oder Jahrzehnte her ist. Sehr, sehr nett von dir, you make my day. Nein, ich glaube tatsächlich, in der Ausbildung hat sich tatsächlich im Fundament nicht so viel getan. Es ist natürlich so, dass sich immer wieder die neueren Themen dann immer wieder stärker dort spiegeln. Zum Beispiel jetzt auch die CSRD, also die Corporate Sustainability Responsibility Directive von der EU kommt. Das ist ein Thema, was gerade überlegt wird, wie man das in die Ausbildung der Wirtschaftsprüfer auch mit integriert, also nach vorne gerichtet. Und so hat sich das über die ganzen Jahre natürlich immer wieder an den neuen Themen auch orientiert und ausgerichtet, sodass es natürlich in dieser Auffächerung schon Unterschiede gibt. Aber die Basis, das grundlegende Fundament, wie ich da vorgehe und welche Themen da maßgeblich sind, die haben sich im Endeffekt über all die Jahre und Jahrzehnte, muss man sagen, nicht geändert. Was auch an für sich richtig ist, weil die grundlegende Idee ist das, was uns alle eint. Die Art und Weise, wie man es macht nach vorne, das hat sich halt eben über die ganzen Jahre verändert, sodass du auf der einen Seite sagen kannst, ja, das Fundament ist das Identische, aber die Art und Weise, wie wir es dann angehen, das hat sich über die ganzen Jahre doch erheblich verändert, ja.
Johanna, also du kannst auch keinen Clash der Kulturen feststellen.
Nee, da muss ich tatsächlich auch, das muss ich verneinen. Ich glaube, wenn man eher Unterschiede sieht, dann liegt es eher in den Persönlichkeiten, eben in der Vielfalt mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen man eben auch bei PwC zusammenarbeitet. Es gibt Kollegen, die sind eher ein bisschen technikaffiner, es gibt Kollegen, die sind super gut als Fachspezialisten unterwegs und deswegen würde ich sagen, gibt es eher da die größeren Unterschiede als unter den Generationen.
Alles klar, vielen Dank. Das ist aber auch schon die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil tatsächlich ist es ja so, dass viele Tätigkeiten, die früher noch von Hand getätigt wurden, mittlerweile durch Unterstützung von Tools oder direkt durch Tools erledigt werden. Könnt ihr das nochmal ein bisschen ausführen, was genau ihr dafür für Tools nutzt und ob man vielleicht als Bewerber, als Bewerberin auch schon digitale Skills mitbringen muss bei euch?
Also vielleicht um mit der letzten Frage anzufangen, muss man als Bewerber digitale Skills mitbringen? Je mehr ist natürlich immer besser, ist es aber keine Grundvoraussetzung. Also auch diese ganzen digitalen Skills, die auch bei uns in den Prüfungsteams eben unterwegs sind oder eingesetzt werden, das kann man lernen, das kann man alles lernen und dafür gibt es eben bei uns auch die entsprechenden Anleitungen, die entsprechenden Hilfe und die entsprechenden Schulungen und aber eben auch die Kollegen, die da sehr, sehr tief drin sind und auch eben das entsprechende Wissen mitbringen. Was hat das oder die digitalen Skills, was hat das bei uns verändert? Ich würde sagen, der größte Punkt oder die größte Veränderung, die das mit sich gebracht hat, ist, dass wir uns immer mehr aufs Wesentliche fokussieren können. Also wir verbringen eben nicht mehr den Tag damit, 200 Belege abzustimmen, sondern eben solche Tätigkeiten werden durch die entsprechenden Tools übernommen. Das hilft uns, mehr ins Gespräch auch mit den Mandanten zu kommen, die tatsächlichen Probleme zu erkennen, wo liegen die operativen Schwierigkeiten bei Mandanten, was bietet das eben auch an Rechnungslegungsrisiken auf unserer Seite und das sind eben auch die wesentlichen Probleme, auf die wir uns konzentrieren im Rahmen unserer beruflichen Tätigkeit und eben nicht mehr dieses klassische, wir ziehen jetzt hier 200 Stichproben und dann haben wir die entsprechende G&V-Position geprüft, auch wenn wir nach wie vor noch nicht richtig wissen oder verstanden haben, was da eigentlich drinsteckt.
Genau richtig dargestellt, Johanna. Das Entscheidende ist ja eigentlich, ich fange immer an mit dem Verständnis des Mandanten. Also was macht den Mandanten eigentlich aus? Was ist sein Geschäftsmodell? Wie ist sein Umfeld, sein Wettbewerbsumfeld? Wie sind die Daten, die Prozesse, die Strukturen? Wo entwickelt sich das Unternehmen hin? Damit fängst du im Endeffekt an. Und das ist total egal von der Technologie. Die Technologie, das ist das Gehirn. Ne? Im Endeffekt, das ist das, die Erfahrung. Und das ist auch das, was unseren Job, glaube ich, so ausmacht und auch so attraktiv macht. Das, was Technologie ist, ist genau wie du gesagt hast, Johanna, das, wo es uns unterstützen kann. Also, dass wir an der Stelle rauskommen aus dem Kleinkram, sondern mehr uns um genau diese zentralen Fragestellungen kümmern können. Insofern ist Technologie immer ein Enabler und nicht der Ersatz von dem, was wir tun. Auch wenn wir nach vorne zum Beispiel über AI oder Ähnliches sprechen, wenn ich das mal aufnehmen darf, weil es ja gerade in aller Munde ist. Wir haben tatsächlich auch ein Tool, das ist bei uns ein tatsächlich maschinenlernbasiertes, ein AI-basiertes Tool, wenn man es so zusammenfassen will, das uns dabei hilft, die Anhänge, die ja gerade in den IFRS sehr, sehr umfänglich sein können, da reden wir zuweilen von 80, 90, 100 Seiten oder zuweilen sogar mehr, mit den ganzen Standards entsprechend zu mappen. Das Tool unterstützt dabei tatsächlich mit einer entsprechenden AI-Komponente, lernt dabei auch, was wir tun und verarbeitet es dann auch für die nächsten Iterationen und auch fürs nächste Jahr und hält dann auch an der Stelle das, was im Vorjahr gemacht worden ist, fest. Kann an der Stelle also darauf dann schon aufsetzen. Das sind Tools, die uns extrem helfen, die Geschwindigkeit eben hinzubekommen und diese Standardthemen abzuarbeiten, so dass der Kollege, die Kollegin sich dann um die wesentlichen Themen kümmern kann, so wie Johanna das gerade dargestellt hat.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr das nochmal erläutert habt. Wir haben dann, glaube ich, schon jetzt festgestellt im Laufe des Gesprächs, dass sich das Berufsbild schon ein Stück weit verändert hat, im Kern aber gleich geblieben ist. Ich hatte in der Vorabrecherche auch mal in einem Online-Forum für Studis geschaut, wie euer Beruf dort wahrgenommen wird. Spoiler Alert, es gibt auch super viele positive Aspekte, von denen da die Rede ist. Dazu kommen wir gleich. Aber auf der Kontraseite stehen tatsächlich Punkte wie hoher Druck, teils eintönige Tätigkeiten und vielleicht auch ein bisschen sinkendes Prestige. Was würdet ihr denn einem Studi, der oder die das im Kopf hat, dieses Bild antworten, entgegnen, eurer Erfahrung nach?
Also vielleicht vorweg, das mit den positiven Punkten freut uns natürlich. Ich glaube aber, weder Dietmar noch mich überrascht es wirklich, weil wir sind, ich spreche mal für dich mit, überzeugte VPs. Also wir würden beide auch den Weg nochmal so wählen, wie wir ihn gewählt haben und sind auch beide gerne als VP tätig. Deswegen ist es schön, wenn es auch so ankommt, dass eben auch der VP wirklich auch viele, viele positive Aspekte bietet. Natürlich kennen wir die negativen Punkte, die auch so, ich sag mal, in der Allgemeinheit im Gespräch sind, wie wachsender Druck, Zeitdruck, gerade die harten Deadlines in den Busy Season. Ich glaube, in den letzten Jahren, ich meine, ich arbeite jetzt auch schon über 10 Jahre bei PwC, hat sich richtig viel getan. Natürlich auch, weil wir erkannt haben, dass wir dieses saisonale Geschäft, was wir eben einfach auch mal haben, ausgleichen müssen. Das heißt, wir versuchen eben schon auch möglichst viele Tätigkeiten, gerade so den ganzen organisatorischen Akt, eben auch viel, viel vorher abzuarbeiten, damit man eben auch, ich sag mal, die Jahresabschlussprüfung möglichst entzerrt. Ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Wir sind da noch nicht am Ende der Reise. Wir arbeiten da noch auch weiter aktiv dran. Nichtsdestotrotz ist das auch schon kein Vergleich mehr zu dem, was wir eben da auch zum Teil vor 5 Jahren noch eben entsprechend auch im Januar, Februar noch an Tätigkeiten erledigt haben, wo man sich eigentlich denkt, warum haben wir die nicht viel früher schon im Sommer oder im Herbst erledigt. Sinkendes Prestige kann ich tatsächlich gar nicht bestätigen. Also meine Wahrnehmung auch des VPs bei Mandanten gerade ist wahnsinnig hoch. Also das ist, ich glaube, alle positiven Effekte, die man so vorher auch von den Kollegen erzählt bekommen hat, ne, wie toll auch der Job des VPs ist und warum man unbedingt auch dann das Examen ablegen sollte und auch die Tätigkeit wählen sollte, die haben sich bestätigt. Was darüber hinaus dazu kam, war auch die Wahrnehmung bei Mandanten. Das habe ich mir tatsächlich vorher gar nicht so vorgestellt. Also dem Mandanten ist durchaus bewusst, was das für ein Examen ist, was auch der Weg dahin bedeutet und entsprechend hoch gewertschätzt wird das eben auch in der Wahrnehmung draußen, also außerhalb von PwC. Und deswegen ist gerade sinkender Prestige. Natürlich haben wir Probleme mit den Pressemeldungen, die zum Teil eben auch, ja, die kennt ja jeder, ne, aktuell eben zum Teil auch in der Presse stehen. Nichtsdestotrotz ist das in der Tätigkeit mit den Mandanten nicht wahrnehmbar.
Johanna, 100% bei dir. Ich bin überzeugter VP und würde es immer wieder so machen. Aus meiner Sicht ist tatsächlich der VP-Beruf einer oder auch die Ausbildung eine der besten Ausbildungen, die man sich im, ich sage es mal jetzt, breiter Wirtschaftsleben vorstellen kann. Man lernt unglaublich viel. Ist das immer mit Spaß verbunden? Nein. Der Punkt ist aber genau, wie Johanna es zusammengefasst hat. Wenn man länger dabei ist, je mehr Routine man bekommt, je mehr Erfahrung man bekommt, je mehr Unternehmen man gesehen hat, desto spannender, besser, interessanter wird das ganze Thema, genau wie Johanna das dargestellt hat. Und desto mehr und desto interessanter werden dann auch die Gespräche, desto tiefgründiger werden sie. Hin in den Bereich, dass sie auch bei aller Unabhängigkeit, die wir natürlich immer haben müssen zu unseren Mandanten, dass sie natürlich eine beraterische Komponente haben, weil wir natürlich viel bei den Unternehmen sind, wir viel sehen und wir natürlich an der Stelle den einen oder anderen Hinweis geben und geben können. Und gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt sind, wo viel Transformation stattfindet, gibt es unheimlich viel Unsicherheit Und vor dem Hintergrund ist das, was Johanna sagt, vollkommen richtig. Wir sind da schon ein gutes Element für die Stabilisierung und um diese Sicherheit eben dann auch entsprechend geben zu können. Ist mal alles perfekt? Ist mal alles Gold, was glänzt? Leider nicht. Das ist in der Tat so. Natürlich haben wir genauso wie in anderen Jobs auch eine ganze Menge Tätigkeiten, die wir am liebsten morgen abknapsen oder abschalten wollten. Wir müssen halt eben schon leider, was die Dokumentation und anderes angeht, diesen Anforderungen nachkommen. Die sind so immer ein bisschen das, ehrlich gestanden, das Haar in der Suppe. Es ist das, was einen nervt, was einen stört. Das geht uns so, das geht jedem so. Ist aber wahrscheinlich in jedem Bereich so, dass man nicht immer nur Spaß hat, wenn man morgens startet. Aber wenn man es richtig angeht und das Ganze auch in die richtige Chronologie bekommt und auch ein bisschen dran bleibt an den Themen, soweit dann auch weiterkommt, dass es dann wirklich Spaß macht, dann ist einer der aus meiner Sicht erfüllendsten Berufe, die man tatsächlich haben kann. Wenn ich vielleicht mal eine Parallele zum Snowboarding nehmen darf, ist auch so, die ersten 3-4 Tage sind schmerzhaft. Ski geht relativ gut, kann man direkt eigentlich dann im Schneeflug jeden Berg runterbekommen oder runterkommen. Beim Snowboarden, wenn man richtig ins Carven reinkommen will, da musst du auch erstmal die ersten Tage überstehen, kommst eine ganze Menge blaue Flecken und ab und zu haust dich auch aufs Steißbein. Aber wenn du es dann irgendwann geschafft hast und so richtig schön dich in den Handeln legen kannst, um dann auch zu carven, dann macht es so richtig Spaß. Und so ähnlich sehe ich das in der Wirtschaftsprüfung. Man braucht ein bisschen langen Atem oder man braucht einen etwas längeren Atem, aber dann wird es so richtig schön und richtig spaßig hinten raus.
Ja, danke Dietmar für diesen teils überraschenden Vergleich mit dem Thema Snowboarding, aber ist bei mir auf jeden Fall angekommen und danke auch, dass ihr so offen hier berichtet und mit Vorurteilen aufräumt. Das wird nämlich in dem besagten Forum auch tatsächlich getan, da stehen super viele positive Aspekte zu diesem Beruf, wie dass es eben eine sehr, sehr sinnvolle, sinnstiftende Arbeit ist, es auch ein sicherer Job ist, das ja auch für den einen oder anderen ein total wichtiges Argument ist und eben durch die verschiedenen Mandanten und Mandantinnen super viel Abwechslung bietet. Und ich glaube, genau das habt ihr ja eben auch schon in anderen Worten zusammengefasst und bestätigt. Dietmar, du hast es gerade eben schon angesprochen, in der Prüfung bekommt das Thema ESG immer mehr Relevanz. ESG ist eine Abkürzung, die für die Worte Environmental, Social and Governance steht. Könnt ihr unseren HörerInnen mal kurz erklären, was es damit auf sich hat, gerade natürlich in der Prüfung?
Bisher war es ja so, dass sich vor allen Dingen die Unternehmen dadurch ausgezeichnet haben, dass sie Transparenz gegeben haben in das, was sie tun, in Form von Finanzkennzahlen. Das heißt, man hat den Wirtschaftsbetrieb und alles, was realwirtschaftlich passiert, spiegelt sich dann im Endeffekt ja im Accounting in den Zahlen wieder. Also man kann sagen, Accounting ist im Endeffekt die Sprache der Unternehmen, die alle einheitlich verstehen sollten, die diese Sprache mal irgendwie gelernt haben. Kann man sehen, wenn man in der Börse entsprechend sich anschauen möchte, in welche Unternehmen man investieren will, schaut man sich die Bilanzen, die Abschlüsse an, die Lageberichte und macht sich ein entsprechendes Bild und auf Grundlage dessen kann man dann Entscheidungen treffen, ob man in Unternehmen investiert, ob man nicht investiert, ob man Kredite vergibt oder nicht und so geht das dann entsprechend weiter auch in viele andere Stakeholdergruppen. Das ist so ein bisschen das Fundament bisher gewesen. Was jetzt dazu kommt, ist halt eben die Bedeutung der nicht finanziellen Kennzahlen. Also ist ein Unternehmen an der Stelle auch nachhaltig unterwegs. Nicht nur in Form des Geschäftsmodells, dass ein Geschäftsmodell nachhaltig erfolgreich ist in der wirtschaftlichen Logik, sondern auch nachhaltig im Sinne einer Umweltlogik. Wobei, wie du richtigerweise gesagt hast, Umwelt definiert wird als E, S und G. Und nicht nur rein alleine im Kontext mit CO2-Emissionen. Und das Ganze wurde dann von der EU aufgenommen, wurde dann übersetzt entsprechend in entsprechende Regulierung und in Anforderungen an Unternehmen. Das heißt, Unternehmen waren bisher, so sie nicht börsengelistet waren, eigentlich nicht davon sonderlich betroffen. Börsengelistete mussten in der Vergangenheit schon immer was dazu schreiben. Das wird nach vorne nur noch mal sehr, sehr viel breiter aufgesetzt, tiefer aufgesetzt, wird sehr viel mehr Unternehmen betreffen. Wir reden in Deutschland alleine von ca. 15.000 Unternehmen bzw. Konzernen, die diese Berichterstattung durchführen müssen. Und das geht dann rein eben in die ganzen Themen Mitarbeiter, Umweltbelange, Sozialaspekte und. Und das Ganze, letzter Satz dann dazu, warum es die Wirtschaftsprüfung betrifft, muss natürlich auch qualitätsgesichert sein. Ansonsten kann ich im Endeffekt irgendwas erzählen und Greenwashing ist so ein Schlagwort. Es sieht nach außen schick aus, aber es ist de facto nicht das drin, was man nach außen versucht zu präsentieren. Und deshalb muss es qualitätsgesichert sein und vor dem Hintergrund ein Thema für uns in der Abschlussprüfung auch, dass wir uns diese Informationen sehr intensiv angucken, um sagen zu können, ja, diese Informationen stimmen.
Sehr, sehr gut. Aber deine Antwort, Dietmar, ist die perfekte Überleitung zu einer neuen Rubrik bei Versprochen, die ich gerne mit euch machen würde und die jetzt in diesem Zuge auch Premiere feiert, und zwar der Trend des Monats. Ich erkläre mal ganz kurz, also hört gespannt zu. Bei dieser Rubrik bringe ich einen Trend oder einen Hot Topic aus der Arbeitswelt mit, über das ich mit euch, mit meinen Gästen sprechen werde. Und mit euch beiden würde ich sehr gerne ganz kurz über die Generation Z im Berufsleben sprechen. Man sagt der Gen Z, also der Generation, die jetzt gerade oder zumindest sehr bald ins Arbeitsleben eintritt, ja nach, dass ihnen das Thema Nachhaltigkeit, und da sind wir eben wieder beim Thema, sehr wichtig ist. Glaubt ihr, dass das Thema ESG at Audit das Berufsbild Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüferin noch mal attraktiver machen könnte?
Das glaube ich schon, ja, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich in meinem persönlichen Kolleginnenkreis eine Werkstudentin dabei, die jetzt auch explizit den Wunsch geäußert hat, tatsächlich auch mal noch mal mehr in das Thema ESG abzutauchen, weil sie das eben jetzt auch in der Uni in den entsprechenden Vorlesungen hatte und eben auch gerne einfach mal sehen würde, was das in der Praxis heißt. Und da schaffen wir natürlich auch die entsprechenden Möglichkeiten auch bei PwC, auch wenn Dietmar und ich jetzt aus der, ich sag mal, klassischen Prüfung kommen. Trotzdem gibt es da natürlich auch immer die Möglichkeiten, auch nochmal in andere Teams zu schauen und auch eben sich da die entsprechenden Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube schon, dass es in Summe auch nochmal das Berufsbild des WPs noch attraktiver macht, weil es eben auch nochmal eine ganz andere Tätigkeit ist. Also es ist eben, wie eben Dietmar auch erklärt hat, weg von der klassischen oder von der Prüfung der klassischen Finanzinformationen, von den Finanzkennzahlen, sondern eben hin zur ESG-Prüfung, das eben auch nochmal ganz andere Problemstellungen bei Mandanten eben mit sich bringt. Ne? Die Frage, wie wird was klassifiziert, entstehen oder wie entstehen die entsprechenden Prozesse, Kontrollen, Strukturen beim Mandanten. Auch die Mandanten stehen da zum Teil eben noch an einem sehr frühen Start in ihrer eigenen Phase. Und das ist natürlich auch ein ganz spannendes Feld, das eben auch bei PwC oder mit PwC zu begleiten, eben auch den Mandanten entsprechend zu unterstützen. Und das unterscheidet sich eben auch noch einmal sehr von der Tätigkeit, die wir eben als klassischer Prüfer auch durchführen, weil wir normalerweise ja eben, ich sag mal, unterjährig oder zum Jahresende eben zum Mandanten kommen und eben, ich sag mal, so einen Ist-Stand gegen ein Soll-Bild abgleichen. Und der Bereich im ESG ist einfach noch viel, viel, ich sag mal, früher in einer Phase, wo wir eben auch ganz viel unterstützend tätig sind. Und das ist sicherlich neben den inhaltlichen Fragestellungen, die man dann natürlich auch nochmal begleitend diskutiert, sehr spannend.
Das glaube ich sofort, gerade weil man da, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, auch richtig was aufbauen kann, aber bei PwC, aber vielleicht ja auch beim Kunden, wenn da noch gar nicht so viele Strukturen vorhanden sind bei dem Thema. Was läuft denn ansonsten bei PwC und speziell bei euch bei Assurance schon richtig super für die Generation Z?
Soll ich mal vielleicht anfangen, oder Johanna, vielleicht bist du, weil du näher dran bist, kannst du gerne starten, ich ergänze dann nochmal meinen Blick.
Also ich glaube, das Thema, was mir als erstes einfallen würde, ist der ganze Teilbereich Flexibilität. Also Flexibilität hat in meinem Verständnis ganz viele Dimensionen. Das kann eine zeitliche sein, das kann eine örtliche sein, das kann eine inhaltliche sein, wie wir jetzt eben auch schon erzählt haben, ne? Dass man eben auch die Möglichkeiten hat, nochmal auch unterschiedliche Bereiche auszuprobieren. Ich glaube, die örtliche Komponente, die haben wir bei uns relativ schnell abgehakt. Die Hörerinnen und Hörer können das jetzt nicht sehen, aber sowohl Dietmar als auch ich sitzen hier im Homeoffice. Das heißt, wir leben eben auch diesen Flexwork-Gedanken ganz aktiv. Das gilt eben auch für die Frage, von wo aus arbeiten wir. Gilt aber eben bei uns auch zeitlich, also dieses Thema, ne, will ich vielleicht auch nochmal nebenbei studieren. Dietmar, du wirst dich erinnern, ich habe bei dir im Team angefangen und dann erst Vollzeit gearbeitet und dann ganz spontan auf eine Teilzeitstelle reduziert, weil ich eben auch nochmal einen Master nebenbei gestartet habe und das war eben auch kein Problem. Ich glaube, wir hatten das erste Gespräch, ich weiß das Jahr nicht mehr, ich glaube, es war 2015 im Januar und ich glaube, ab April war ich im Studium. Also auch da alleine die zeitliche Komponente, die wir nur gebraucht haben, um das umzusetzen. Und das war eben schon, ist schon einige Jahre her und seitdem hat sich auch nochmal ganz viel getan. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, den wir so haben. Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, wir können jede Konstellation abbilden. Ich glaube, die große Schwierigkeit besteht darin, dass man eben auch den Kolleginnen und Kollegen nur vor den Kopf gucken kann. Also ganz, ganz wichtig ist eben, dass die Kollegen da auch das Gespräch suchen und einfach sagen, ich habe folgendes Problem, sie müssen ja noch gar nicht mit einer Lösung kommen, ne? Ich habe vielleicht folgende Idee, wie können wir das irgendwie für mich gestalten? Also ich glaube, in meinem persönlichen Arbeitskreis habe ich bestimmt
auf Anhieb könnte ich 10 unterschiedliche Konstellationen aufzählen. Das fängt an von Kollegen, die neben den Urlaubstagen einen festen freien Monat haben im Jahr, um da eben auch entsprechend Zeit mit der Familie verbringen zu können. Es gibt Kollegen, die eine Doppelrolle haben, weil sie eben auch in 2 Abteilungen oder in 2 Fachbereichen gerne aktiv sein wollen. Genau, und ich kann im Prinzip so weitermachen. Ich habe eine Kollegin, die ist einen festen Tag auf jeden Fall immer zu Hause, weil sie da den Nachbarshund sittet, das sogenannte cool. Dog-Sitting. genau, und ich kann so weitermachen. Also je länger ich drüber nachdenke, umso mehr Konstellationen fallen mir eben ein. Und das sind alles Möglichkeiten, die wir eben auch bieten, die wir eben umsetzen können. Und das Wichtige ist, dass man da einfach auch nur ins Gespräch geht und einfach da auch so die Kommunikation sucht.
Lässt sich nichts zu ergänzen. Ich glaube, 2 wichtige Punkte, die dabei sind. Tatsächlich ist es so, manchmal wird es auch falsch verstanden, dass wenn man zum Beispiel in Teilzeit geht, dass dann irgendwie das ein Karriere-Entschleuniger wäre. Ich formuliere es mal positiv. Ist nicht so. Ist total egal am Ende, ob man 20, 40 oder wie auch immer Prozent arbeitet. Das hat nichts damit zu tun, wie weit ich kommen kann. Natürlich braucht man einen gewissen Grad Berufserfahrung logischerweise, aber das ist auf keinen Fall irgendwo ein Konflikt in irgendeiner Form, wie du richtigerweise dargestellt hast, Johanna. Ich hatte eine Kollegin, die auch Nachwuchs in verschiedensten Zeitabständen bekommen haben zusammen, und sie ist an der Stelle dann in die Entscheidung gegangen, sie wird gerne mal erst auf 40% gehen, dann ist sie auf 20% gegangen, dann ist sie wieder auf 40, auf 60, auf 80. Ist dann sogar, wollte auf Secondment in die USA, das hat dann wegen Corona nicht geklappt, dann ist sie nach München gegangen zum Beispiel, und die ist auch mittlerweile Senior Manager auf dem Weg zum Director. Also das sind alles Themen, die wunderbar miteinander vereinbar sind, wie Johanna das dargestellt hat. Aber das Wichtige, und das ist so der Appell von uns, den wir jedes Mal im Endeffekt äußern, sprecht einfach. Es ist wirklich das zentrale Element, so wie man in der Familie auch miteinander redet, unter Freunden miteinander redet. Die guten Beziehungen funktionieren immer dann, wenn man offen miteinander spricht. Das ist bei uns überhaupt nicht anders. Und man kann halt, wie du es gerade gesagt hast, den Leuten nicht vor den Kopf gucken. Man muss es einfach mal äußern und dann miteinander sprechen. Und wenn man nicht sofort eine Lösung findet, findet sich immer eigentlich bei PwC jemand, der dann schon mal Erfahrung hatte oder eine Idee hat, eine Option mal mit durchdenken kann. Dann muss man auch nicht nur diese eine Person fragen, sondern dann geht's halt eben rechts und links einfach mal ein bisschen in die Breite. Und wie Johanna gesagt hat, Lösungen haben wir bisher eigentlich immer gefunden, wenn wir sie wirklich offen miteinander besprechen konnten. Alleine, man muss halt eben dieses Gespräch mal suchen. Das ist, kann man nicht oft genug betonen. Das wäre unser Appell, unsere Bitte nach vorne, so ein bisschen des eigenen Glückes Schmied zu sein auch an der Stelle.
Ja, vielen, vielen Dank. Da ich selber auch in Teilzeit arbeite, ich arbeite 80% aktuell, freut mich das total, dass ihr gerade das Thema auch hervorgehoben habt. Da schlägt nämlich auch mein Herz für. Und auch du, Dietmar, das nochmal hervorgehoben hast, dass das eben kein Karrierebremser oder Karriereentschleuniger, hast du ja so schön formuliert, sein muss und kann, sondern im Gegenteil, man für alle Konstellationen einen Karriereweg und eine Lösung findet. Vielen, vielen Dank. Ihr beide wart im Laufe dieses Gesprächs bislang relativ häufig einer Meinung. Gibt es denn auch Themen, bei denen ihr absolut nicht d'accord seid?
Johanna, da überlasse ich dir mal den ersten Aufschlag.
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, bei dem Thema sollte man zwischendurch das gute Wetter nutzen und sich mal auf die Terrasse setzen für eine verlängerte Mittagspause. Ich glaube, Dietmar, da würde man mich eher mal finden als dich. Ich würde schätzen, dass du dann doch eher noch den Rechner noch mal mit rausnimmst und dir vielleicht einen Kaffee ziehst, aber dich dann auch wieder an den Rechner setzt.
Kann gut sein, dass ich da an der Stelle dann irgendwie noch das eine oder das andere gerade mal mit noch erledigen möchte. Aber das mache ich tatsächlich, weil es mir Freude macht. Und vielleicht, das mag tatsächlich dann auch gerade im Kontext mit Generation Z so ein Thema sein. Meine Kids oder unsere Kids, wir haben ja 2, hatten auch ganz am Anfang mal gesagt, Papa, du arbeitest eigentlich echt viel und zuweilen auch zu viel. Jetzt nicht im Sinne von vernachlässigen, aber es war einfach so eine Feststellung, und sie haben für sich gesagt, ich will das in dieser Form eigentlich gar nicht. Und da habe ich gesagt, müsst ihr es auch nicht. Und Johanna, ich glaube, das ist genau der Punkt, ich möchte auch oder wir möchten überhaupt nicht, dass wir viel arbeiten. Das ist auch nicht, dass das cool ist oder dass das angesagt ist oder dass das zur Jobbeschreibung gehört. Ganz im Gegenteil, wir stellen momentan eine Menge Leute auch ein, damit die Mannschaft entlastet wird, damit wir alle weniger arbeiten. müssen, weil am Ende die Mitarbeiter sind diejenigen, die die uns ausmachen. Deshalb möchten wir das bestmöglichst unterstützen. Also das ist mitnichten cool oder irgendwie ein Status. Tatsächlich habe ich aber eins gesagt, immer, ich arbeite lieber in einem Unternehmen oder in einem Bereich, wo ich gern ein paar Stunden dranhänge, aber ich habe von vorn bis hinten Spaß an dem Tag, als dass ich irgendwie morgens um 9 dahin komme und direkt anfange, drüber nachzudenken, wann die Mittagspause ist und dass ich dann bitte auch um 5 meine Sachen zusammenpacke, um wieder rauszukommen. Deshalb habe ich es lieber so, dass ich ein bisschen mehr arbeite, aber dann habe ich auch echt Spaß dran. Aber das ist dann eben, ja, da ist jeder so ein bisschen anders und jedem dann, wie es ihm gefällt. Aber einen richtigen Dissens, glaube ich, haben wir da in der Form nicht, Johanna, würde ich mal behaupten.
Das ist gut.
Genau, ist ja auch was Positives. Johanna, du hältst dich online tatsächlich sehr bedeckt, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich habe bei der Vorbereitung dieser Folge kaum Infos zu dir gefunden. Doch ein Stichwort zu deinem Namen habe ich dann tatsächlich doch entdeckt, nämlich die PVC-Turboschnecken. Klingelt da
was? ja, tatsächlich. Ich vermute mal, das war der Teamname für den Metro-Marathon. Wir haben,
korrekt.
Dietmar, du wirst dich erinnern, ich glaube, es war sogar noch zu unseren Zeiten, da haben wir regelmäßig ein Team gestellt, mehrere Teams tatsächlich gestellt für den Metro-Marathon. PwC hat da die Startgebühren übernommen und wir sind eben als quasi PwC-Teams an den Start gegangen. Es war wirklich immer eine ganz nette Veranstaltung. Es gab tatsächlich auch immer Werbeshirts von PwC mit irgendeinem netten Spruch auf dem Rücken und man musste eben immer einen Teamnamen wählen, damit dann hinterher auch das Team zugeordnet werden konnte und leider muss ich an der Stelle vermerken, die Zeit ausgewertet werden konnte. Und genau, deswegen gibt es wahrscheinlich da die Zeitlisten irgendwo im Internet vergraben.
Tatsächlich, die werde ich jetzt natürlich nicht veröffentlichen, die Zeiten. Ich fand nur den Namen einfach super süß und witzig und bin darüber gestolpert, dass es genau 10 Jahre her ist. Es war tatsächlich im Jahr 2013 und wollte dich einfach mal fragen, ob du damals gedacht hättest, dass du heute noch bei PwC bist.
Tatsächlich nicht, aber nicht im Sinne von, ich war irgendwie auf dem Absprung, sondern einfach nur, weil ich der Überzeugung bin, dass man selbst für seinen Weg verantwortlich ist und man eben so lange auf einer Strecke bleiben kann, solange sich das gut für einen anfühlt. Und wenn man eben irgendwann das Gefühl hat, es passt nicht mehr, dann muss man eben etwas verändern. Und so gehe ich auch heute noch da dran, also dass ich eben sage, bin ich zufrieden mit dem, was ich tue. Das ist das, was Dietmar auch eben aufgegriffen hatte. Ne? Starte ich morgen gerne den Rechner? Ist es okay, wenn es mal eine Stunde länger wird? Ne? Selbst wenn es irgendwie mal ein stressiger Call mit dem Mandanten ist, ist es auch okay, weil es eben einfach Teil der Tätigkeit ist, die mir in Summe Spaß macht. Und deswegen hatte ich jetzt nicht den, ich sag mal, den 10-Jahres-Plan, in 10 Jahren noch bei PwC zu sein. Aber es fühlt sich nach wie vor gut an. Ich arbeite nach wie vor gerne für PwC und mit den ganzen Kollegen zusammen. Und deswegen bin ich nach wie vor hier und habe auch noch vor, ein paar Jahre hier zu bleiben.
Das freut mich zu hören und Dietmar bestimmt auch.
Absolut.
Dietmar, du bist ja schon sehr lange bei uns. Gibt es denn trotzdem den einen Moment oder die eine Phase bei PwC, die für dich eine ganz besondere Bedeutung hat?
Ach, da gab es verschiedene Punkte. Manchmal ist es tatsächlich so, dass wenn man zurückguckt, so die Kleinigkeiten sind, die tatsächlich irgendwo einem haften bleiben. Irgendwie der Satz eines Vorgesetzten, eines Managers, aber im Positiven meistens, die einem dann irgendwie was geöffnet hat. Manchmal sind es aber auch tatsächlich andere Themen, die einen in so eine gewisse Richtung geschoben haben. Also bei mir gibt es, glaube ich, 2 Elemente, die für mich echt prägend waren. Das eine war tatsächlich vor der Wirtschaftsprüfung, weil, wie ich immer so schön sage, keiner von uns geht an die Uni und möchte Wirtschaftsprüfer werden. Also die wenigsten von uns. Also so. Und wir sind meistens tatsächlich so ein bisschen Zufallsprodukte. Und bei mir war es tatsächlich so, dass als ich damals für ein Praktikum angeworben worden bin, ich dann bei der Sekretärin angerufen habe von dem zuständigen Partner und gesagt habe, hören Sie mal, das war irgendwie so im 4. Semester oder so, ich habe wirklich keine Ahnung von Wirtschaftsprüfungen, nicht sicher, ob Sie da Spaß haben werden an mir. Und da hat sie nur gelacht und gesagt, ist kein Problem, Herr Prüm, kommen Sie mal, den Rest lernen Sie bei uns vor Ort. Und das war in der Tat so, man lernt es beim Arbeiten. Man spürt erst beim Arbeiten, wie das eigentlich so funktioniert und bekommt dann öffnet sich das Thema für einen. Und deshalb war das für mich ein ganz entscheidender Moment, weil hätte die Assistentin damals gesagt, ja, dann bleiben Sie mal besser weg, dann wäre ich weiß nicht, wo ich heute wäre möglicherweise. Und der andere Punkt war tatsächlich auch meine Frau. Ja, ich hatte damals das Angebot gehabt, auf ein sehr großes Mandat zu gehen, was immer gut ist für natürlich auch Weiterbildung, Ausbildung, Erfahrung und auch sicher Karriere. Und auf der anderen Seite damals in die USA zu gehen, nach New York, in eine Gruppe, damals unsere sogenannte Methodology Group, eher so theoretisch angehaucht, was ich eigentlich so nicht unbedingt bin. Also ich bin eigentlich eher so der Praktiker und Pragmatiker. Und damals meinte meine Frau zu mir dann, schwanger im, ich weiß nicht, wievielten Monat, lass es uns machen. Keine Ahnung, wie oft uns diese Möglichkeit noch ins Haus schwebt. Und dann haben wir es gemacht. Und es waren zwei glorreiche, tolle Jahre, um ganz ehrlich zu sein, einfach weil die Zeit toll war und unsere Tochter ist drüben geboren. Und deshalb sind das so zwei ganz große Momente für mich, die schon lebensbestimmt waren und manchmal nur aus so ganz kurzen Gesprächen heraus resultiert sind. Also das sind die zwei, die ich rausgreifen würde, Hannah.
Cool, vielen Dank. Und klasse, dass ihr da auch privat zu zweit an einem Strang gezogen habt, sodass ihr das zusammen umsetzen konntet. Ich glaube, es war auf jeden Fall die Sache wert. Du hast ja als Mitglied der Geschäftsführung sehr viel, wenn man so will, Macht, auf jeden Fall Einfluss bei PwC. Welche drei Dinge würdest du denn gerne auf Knopfdruck ändern, wenn dir das möglich wäre?
Erstmal Macht weiß ich gar nicht so unbedingt. Also ich möchte ganz gerne, ich sehe mich schon irgendwie als so Primus inter pares, als Teamplayer und alleine ist man echt begrenzt in seinem Wissen, erst recht in der heutigen Zeit. Und wenn irgendwer so arrogant und borniert ist, zu meinen, er alleine könne die Welt retten, dann be my guest. Das ist aber sicherlich nicht unser Ansatz. Also vor dem Hintergrund, Johanna weiß Dinge, die ich nicht weiß und deshalb werde ich Johanna fragen, wenn ich das benötige. Und umgekehrt weiß ich Dinge, kann Johanna helfen, wenn sie was bewegen will, weil ich da wieder Möglichkeiten habe oder Wissen habe. Und ich glaube, das ist erstmal total wichtig an der Stelle, weil es ein ganz zentrales Element ist, wie wir da ticken. Das Zentralste, was ich am liebsten ändern würde, du hast gesagt drei, mir würden zwei Dinge tatsächlich erstmal reichen. Der erste Punkt ist, wir haben es eben mal angesprochen, ist nicht mal alles Gold, was glänzt. Und das, was manchmal am meisten nervt, ist tatsächlich, wenn wir dokumentieren müssen an vielen Stellen, wie bekloppt. Es macht Sinn zum gewissen Grad, aber ab einem gewissen Grad, muss ich ganz offen gestehen, ist es irgendwie kontraproduktiv. Und da ist mal so der Blick Richtung Regulierung. Regulierung macht bis zum gewissen Grad Sinn, ab einem gewissen Grad ist sie kontraproduktiv. Und zuweilen haben wir eben da meines Erachtens auch in vielen anderen Industrien übrigens so ein bisschen das Maß der Dinge verloren. Ich fände es schön, wenn wir da eine Guidance haben. Es ist auch wichtig, dass wir Regeln haben an vielen Stellen. Aber es sollte immer noch so sein, dass die Menschen Spaß haben und den Kopf einschalten. Ansonsten reglementiere ich alles, bewege mich nur noch in ganz engen Bahnen. Damit wird nicht der Qualität Genüge getan, dem Denken Genüge getan. Und vor dem Hintergrund fände ich es schön, wenn man da einfach mal das vernünftige Maß hinbekommen würde. Da müssen wir als Netzwerk sicherlich auch immer gucken, ob wir vielleicht an einigen Stellen zu viel gemacht haben. Da sollten wir wieder in ein vernünftiges Maß zurückfahren. Aber ansonsten wäre das sicherlich ein Thema, was ich gerne ändern würde, was aber super kompliziert ist, weil es natürlich Regulierung, Gesetz, Qualität, Standards reingeht. Da muss man eben mit Augenmaß vorgehen. Aber du hast die Frage gestellt, ich habe es mal ganz direkt beantwortet. Und die zweite Geschichte ist einfach tatsächlich, es ist für mich einer der tollsten Berufe. Ich bleib dabei, wir machen hier an der Stelle, hört sich ein bisschen werbend an, aber ich glaube schon, wir sind echt Überzeugungstäter. Und mein einziger Wunsch wäre an der Stelle, dass man einfach diesem Job mal eine Chance gibt. Dann als Mitarbeitender, ja, es hört sich vielleicht manchmal gut an, International Business Management zu machen. Aber dieses Thema Accounting und Auditing hat unglaubliche Stärke und unglaubliche Muskelkraft. Man muss sich aber des Themas eben tatsächlich mal nähern und öffnen. Und jeder, der zuhört, wäre meine einzige Bitte, einfach mal es sich anzugucken, sich mal dem Thema ein bisschen zu nähern. Das wäre im Endeffekt mein zweiter großer Wunsch. Ansonsten bin ich nahezu wunschlos glücklich.
Sehr schön. Ist ja auch mal schön. Aber das sind ja auch zwei sehr, sehr große Wünsche. Von daher lasse ich das mal so gelten. Johanna, hast du aus deiner Perspektive als Senior Managerin da noch was hinzuzufügen? Gibt es etwas, was du gerne auf Knopfdruck ändern wollen würdest?
Ich glaube, den Teilbereich, Dietmar, den du auch angesprochen hast, den ganzen Teilbereich Regulierung und eben auch das, was es dann so an Auswüssen in unsere tägliche Arbeit hat, das macht es zum Teil anstrengend, eben auch die tägliche Arbeit. Und vor allen Dingen, wenn man dann so ein bisschen auch, ich sag mal, das große Ganze aus den Augen verliert und sich so ein bisschen in klein verliert, einfach weil man es machen muss, das wäre auf jeden Fall also auch ein ganz zentrales Thema, was ich glaube, ganz viele Kolleginnen und Kollegen bewegt und wo natürlich wir uns freuen, wenn der Dietmar sich dafür stark macht und sich dafür einsetzt und natürlich auch hoffen, dass er da möglichst viel Erfolg hat, weil wir davon auch einfach profitieren.
Das wäre euch zu wünschen, genau. Es hat mich sehr gefreut, heute in der Konstellation mit euch beiden zu sprechen. Die Zeit ist mal wieder wie im Fluge vergangen. Ich hoffe, das ging euch genauso. Wir sind tatsächlich schon am Ende der Folge angekommen und wie immer bei Versprochen gehört das Schlusswort euch. Ich weiß nicht, wer von beiden anfangen möchte. Macht das gerne unter euch aus. Ich glaube, Johanna startet.
Das mache ich gern. Hanna, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich war super gerne hier. Ich würde gerne das Letzte, was Dietmar gesagt hat, aufgreifen. Und zwar die Frage, muss man schon WP im Prinzip sein, um einer zu werden? Und das ist nicht so. Ich glaube, es gibt niemanden, der schon im Kindergarten gesagt hat, ich werde irgendwann mal WP, wenn ich groß bin. Und es gibt fast genauso wenige, die das im Studium schon als feste Absicht formulieren können. Und deswegen ist da meine ganz große Bitte, wenn ihr Neugierde habt auf spannende Themen, wenn ihr Lust auf Veränderung mitbringt, Lust auf Vielfalt, dann seid ihr hier bei uns genau richtig. Dann habt ihr alle Möglichkeiten, euch in verschiedenste Themen einzubringen. Ihr habt auf jeden Fall ein tolles Team, gute, spannende Gespräche mit den Mandanten. Und deswegen kann ich euch das nur raten, da bei PwC mal einen Besuch abzustatten.
Mein Schlusswort ist dann einfach nur das Versprechen, Johanna, dass ich so gut wie möglich versuche, die Hürden da zu senken und die zusätzlichen Tätigkeiten zu senken, weil ich stimme dir da 100% zu. Das ist so eines der zentralen Elemente, die manchmal echt nervt. Aber gut, sie ist notwendig, aber wie gesagt, in dem Ausmaß nicht unbedingt. Insofern, Hanna, auch von meiner Seite aus nur herzlichen Dank und zu Johannas Einladung an alle sehr gerne. Und insofern bleibt mir da eigentlich nur nochmal ein dicker Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Und gerne auch eine Folge 2, wenn du irgendwann möchtest, Hanna.
Ich konnte halten, was ich versprochen habe. Dann teile diese Podcast-Folge mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniere unseren Podcast auf den gängigen Plattformen und hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns wieder, versprochen.